Kinder, habt ihr nicht Angst, ich muss das noch anschalten. Ne? Blind. Jetzt habe ich da drauf gedrückt.
Jetzt? Gut. Kinder, habt ihr nichts zu essen, hat Mike uns eben vorgelesen. Hungersnot im Brothaus ist das Thema meiner Predigt. Das ist im Prinzip dasselbe. Ne? Es geht um Essen. Es geht darum, dass wir Hunger haben und dass Jesus uns satt machen möchte. Jutta hat das eben auch schon aufgegriffen. Auch in den Liedern kam das zum Ausdruck. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Gott mit dem, was ich ja euch jetzt weitergebe, was er mir aufs Herz gelegt hat, was er damit in euch bewirkt, was das in eurem Leben in Bewegung setzt. Da habe ich ganz große Hoffnung. Ihr werdet vielleicht im Laufe des Vormittags noch merken, wo diese Hoffnung herkommt. Ich beginne mal mit dem Text, den ich in den Mittelpunkt der Predigt stellen möchte. Die findet sich im Buch Ruth, die ersten drei Verse. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremder zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kiljon. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Der Text stammt zwar aus dem Buch, das die Überschrift oder den Namen Ruth trägt, aber eigentlich ist es gar nicht die Geschichte von Ruth. Es ist die Geschichte von Noomi. Noomi ist diejenige, mit der die Geschichte beginnt und die auch bis zum Ende der Geschichte noch dabei ist. Ruth kommt eigentlich erst später ins Blickfeld. Und diese Geschichte spielt in der Zeit der Richter, also die Zeit zwischen der Landnahme des verheißenen Landes durch Josua und der Einsetzung oder der Geburt des Propheten Samuel. Die Zeit der Richter. Geistlich gesehen könnte man diese 200 bis 250 Jahre so zusammenfassen, wie es in Richter 17, Vers 6 oder 21, Vers 25 steht. Damals gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Das ist die Zeit, in der dieses Buch, diese Geschichte stattfindet. Kein König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Kein König in Israel, das trifft so eigentlich nicht auf diese Familie zu, von der wir lesen. Noomi ist verheiratet mit Elimelech. El ist der Name Gottes. Melech heißt König. Elimelech heißt so viel wie mein Gott ist König. Und damit steht diese Familie im Kontrast zu der vorherrschenden Haltung im Rest des Landes. Noomis Familie hatte einen König. Gott war ihr König. Und dieser Gott hatte sie gut versorgt. Gott hatte ihnen nach der Landnahme unter Josua zusammen mit den anderen Stämmen und Sippen ein richtig gutes, fruchtbares Land geschenkt. Und dieses Land, das, was sie erhalten haben, das, was ihnen geschenkt wurde, war die Grundlage, um die Familie gut zu ernähren. Und trotzdem beginnt unsere Geschichte mit den Worten, zur Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremder zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Das Land erlitt eine Hungersnot und trotz des guten Erbteils, das Noomi mit ihrem Mann empfangen hatte, trotz ihrer Gottesfurcht traf sie der Hunger. Und der Hunger war so schlimm, die Not empfanden sie als so groß, dass sie Bethlehem den Rücken kehren. Bethlehem und damit ihrem Gott und damit dem von Gott zugeteilten Erbbesitz. Bethlehem, das war ihr Erbteil. Wer von euch weiß, was Bethlehem heißt? Das weiß jemand von euch, oder? Ich wusste, ihr wisst das. Haus des Brotes, genau. Bet-El. Da haben wir es wieder. El für Gott, Bet für Haus. Noomis Familie verlässt das Brothaus wegen einer Hungersnot. Ist das nicht verrückt? Sie lassen das Land, das Gott ihnen geschenkt hat, zurück, um ihren Hunger an anderer Stelle zu stillen. Sie haben die Hoffnung, dass das Brothaus Brot gibt, aufgegeben. Und wo gehen sie hin? Nach Moab. Moab. Namen spielen in diesem Buch Ruth eine ganz wichtige Rolle und ich musste mich sehr beherrschen, dass ich mich nur auf die beschränke, die wir heute Morgen wirklich brauchen, aber es lohnt sich auch, die anderen Namen einfach mal zu studieren. Moab heißt wörtlich übersetzt vom Vater. Abba, kennt ihr? Abba, Vater, ab, Vater, Mo, von. Aber die Symbolik dieses Namens können wir erst dann verstehen, wenn wir in seine Geschichte ein bisschen tiefer hineinschauen. Moab, Moabs Mutter war die Tochter Lots. Lot wiederum war der Neffe Abrahams. Und ihr erinnert euch, Lot hatte sich mit seiner Familie in Sodom und Gomorra niedergelassen. Und Gott sandte seinen Engel, um ihn und seine Familie zu retten. Seine Frau blieb buchstäblich auf der Strecke, aber seine Töchter und er haben es geschafft, ins Bergland zu flüchten. Und dort haben sie sich niedergelassen. Aber für die Frauen, für die Töchter Lots gab es keinen Mann. Niemand, der ihnen Nachkommen hätte schenken oder zeugen können. Und sie hatten Angst, ohne Mann und ohne Nachkommen zu bleiben. Und dann hatten sie einen Plan. Sie hatten eine Idee. Eine von beiden sagte, komm, wir machen den Papa betrunken und dann schlafen wir mit unserem Vater und dann kriegen wir Nachkommen. Das ist ekelhaft, oder? So wurde Moab gezeugt vom betrunkenen Vater. Moab steht damit für eine Geisteshaltung, für einen Glauben oder eine Lebenseinstellung. Die würde ich vielleicht mit folgenden Worten formulieren. Ich weiß am besten selbst, was ich zum Leben brauche. Ich entscheide selbst, was gut und richtig für mich ist. Und ich suche mir für mein Leben das, was ich brauche. Moab steht für etwas wie Selbsterhaltung, koste es, was es wolle. Der Zweck heiligt die Mittel. Wie wir es auch immer formulieren, so bleibt die Sache immer dieselbe. Menschen, die nach Moab gehen, sind Menschen, die ihr Schicksal in ihre eigene Hand nehmen. Vermeintlich, um ihr Leben zu retten. Und so auch Noomis Familie. Sie nehmen ihr Schicksal in ihre eigene Hand. Sie verlassen das Haus des Brotes. Sie verlassen das von Gott zugeteilte Erbe und nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand. Warum? Naja, weil sie Hunger haben. Sie leiden Hunger. Und sie merken, dass dieser Hunger ihnen ans Leben geht. Und dieses Leben wollen sie retten. Aber ihr habt's gesehen, die Rechnung geht nicht auf. Der erste, der in Moab sein Leben verliert, ist Elimelech. Elimelech, das hieß doch, mein Gott ist König. Ja? Mein Gott ist König stirbt als erstes. Moab ist kein Land, in dem Elimelech überleben könnte. Entweder Moab, ich entscheide, oder Elimelech, Gott ist König. Beides zugleich funktioniert nicht. Und einige Zeit später sterben dann auch die beiden anderen Söhne Noomis, Machlon und Kiljon. Jetzt hat sie alles verloren. Sie wollte ihr Leben retten und hat es verloren. Das klingt doch irgendwie bekannt, oder? Das hat doch schon mal irgendjemand so vorausgesagt, dass es genau so kommen würde. Ja, Jesus hat das gesagt. Mehrmals hat er das gesagt. Zum Beispiel in Lukas 9, Vers 24. Kann das sein, dass die Batterie da leer ist? Nee. Gut, aber es geht immer mal wieder, setzt aus. Aber gut. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Wer sein Leben zu retten versucht, wird es verlieren. Wer es aber verliert, wird es bewahren. Das sind ernste Worte Jesu. Diese Geschichte von Elimelech, Naomi und ihren Söhnen ist eine ernste Geschichte. Es geht buchstäblich um Leben und Tod, um Leben gewinnen oder Leben verlieren. Und der Ausgang hängt davon ab, welche Entscheidung sie treffen. Elimelech und Naomi hatten Hunger, großen Hunger, so großen Hunger, dass sie es dort, wo sie waren, nicht mehr aushielten. Sie wollten Leben haben und nicht sterben. Wer könnte ihnen da irgendeinen Vorwurf draus machen? Und sie dachten, sie müssten weg. Sie dachten, sie müssten sich verändern, irgendetwas tun, um diesen Hunger zu stillen. Das klingt für mich gar nicht alt. Das klingt nicht wie eine Geschichte von vor mehr als 2 oder 3.000 Jahren. Das klingt für mich hochaktuell. Wir Menschen haben Hunger. In unserer westlichen Welt ist das kein Hunger nach Essen oder Trinken, kein Hunger nach Lebensmitteln. Es ist ein Hunger nach Leben. Und Brot steht in dieser Geschichte von Naomi und Elimelech für Leben. Und auch die vielen oder auch viele andere Stellen in der Bibel belegen das. Brot, das ist Leben. Menschen suchen Leben. Menschen wollen leben. Und Menschen tun fast alles, um diesen Hunger nach Leben zu stillen. Doch diese Geschichte spricht nicht von Menschen im Allgemeinen. Sie spricht von Naomi, einer Frau, die zum Volk Gottes gehört. Eine Frau, deren Mann Mein Gott ist König heißt. Eine Frau, die einen Erbbesitz in Bethlehem im Haus des Brotes hat. Naomi steht daher für einen Menschen, der zur Familie Gottes gehört. Ein Mensch, der sich bewusst entschieden hat, dass Gott Herr und König in seinem Leben sein soll. Ein Mensch, der von neuem geboren wurde, dem ein Erbteil, dem ein neues Leben geschenkt wurde. Naomi ist eine wiedergeborene Christin oder ein wiedergeborener Christ. Naomi, das bin ich. Naomi, das bist du. Und genau wie Naomi trotz ihres Erbes in Bethlehem in eine Hungersnot gerät, so können auch wir als Christen in Hungersnot geraten. Zeiten, in denen unser Hunger nach Leben immer intensiver, immer bohrender, immer schmerzlicher wird. Und was wir auch tun, was wir auch versuchen, der Hunger bleibt. Er wird nicht gestillt. Kennt ihr solche Zeiten aus eurem Leben oder bin ich der Einzige, der mit solchen Gefühlen vertraut ist? Nee, der Einzige bin ich nicht, das weiß ich, denn ich habe die Tage ein Buch gelesen, begonnen zu lesen, in dem der Autor in den ersten Seiten aus seinem Leben berichtet. Und was er da geschrieben hat, fand ich, ist eine ganz treffende Beschreibung dieses Hungers. Ich zitiere weitgehend wörtlich. Es war Montagmorgen, als ich mich langsam auf der Stadtautobahn stadteinwärts schob, mit einem so vollgepackten Terminkalender unterm Arm, wie man ihn sich kaum vorstellen kann. Wieder einmal waren meine Augen mit Tränen gefüllt, als ich bewegungslos in dem Verkehrschaos festsaß. Warum war mir so elend? Warum waren mir die Tränen zu einem alltäglichen Begleiter geworden? Und was diesen Zustand umso verblüffender machte, war, dass ich bereits all die richtigen Dinge tat, die ich nach Ansicht der christlichen Welt tun sollte. Ich las ausgiebig in der Bibel, kannte hunderte von Bibelstellen auswendig, legte gegenüber jedem, den ich traf, Zeugnis ab und betete regelmäßig. Ich engagierte mich intensiv in der Gemeinde, besuchte regelmäßig sämtliche Gottesdienste, machte Besuchsdienste und war aktives Mitglied in zahllosen Ausschüssen. Viel mehr konnte ich in der Gemeinde wirklich nicht mehr tun. Das ergab alles einfach keinen Sinn. Noch vor ein paar Jahren war mein Leben als Christ dynamisch, lebendig und aufregend gewesen. Heute dagegen war es noch chaotischer als dieser Verkehr auf der Autobahn. Festgefahren. Es gab kaum noch ein Weiterkommen. Wo hatte ich einen Fehler gemacht? Heute weiß ich, dass ich nicht der Einzige bin, der eine solche Erfahrung macht. Wenn ich mit Christen im ganzen Land spreche, höre ich sie immer wieder fragen: Was ist falsch gelaufen? Viele von ihnen tun die richtigen Dinge, so wie ich sie auch getan habe. Und doch haben sie das Gefühl, als wenn sie wie verrückt in einem geistlichen Hamsterrad rennen. Sie sind äußerst aktiv, aber ihre Aktivitäten führen zu nichts. Sagt euch das irgendwas? Könnt ihr das in irgendeiner Weise in Bezug zu eurem Leben bringen? Bob George, der Autor, der das hier geschrieben hat, war und ist auch heute noch im vollzeitlichen Dienst. Also er ist Berufschrist sozusagen. Und deswegen so viele Aktivitäten. Ich denke, in der Menge wird das keiner von uns in ähnlicher Weise auflisten können. Aber das Prinzip, denke ich, können wir nachvollziehen. Wir tun die richtigen Dinge. Wir lesen die Bibel, wir beten, wir machen stille Zeit, wir gehen in den Gottesdienst, wir arbeiten in der Gemeinde mit und trotzdem sind wir nicht satt. Der Hunger bleibt und wird größer. Und dieses Phänomen der Hungersnot lässt sich nicht nur bei Einzelpersonen beobachten. Das kann auch eine ganze Gemeinde erfassen. Ja, ich möchte sagen, ein ganzes Land. Wie erlebst du unsere Gemeinde? Erleben wir aktuell nicht auch Zeiten des Hungers? Wenn ihr mir erlaubt, dass ich ehrlich bin, dann würde ich sagen, dass auch unsere Gemeinde aktuell Hungersnot hat. Wir sollen ein Haus des Brotes sein, aber immer mehr Menschen kommen und gehen wieder nach Hause und sind satt geworden. Und wenn wir uns die vielen leeren Stühle angucken, dann sehen wir, dass viele gar nicht mehr kommen, weil sie sich nichts davon versprechen. Ich denke, wir haben Hungersnot in unserem Brothaus. Was haben wir falsch gemacht? War die bohrende Frage, die Bob immer wieder gestellt wurde. Was ist schiefgelaufen? Nun, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, was die Antwort sein wird. Und ihr werdet jetzt möglicherweise gleich enttäuscht sein, weil die Antwort so einfach ist. Es wird jetzt keine komplizierte Erklärung, kein erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und dann noch. Nee, es ist relativ einfach und naheliegend. Wenn Menschen im Haus des Brotes Hunger leiden oder nicht satt werden, dann essen sie wenig oder zu wenig oder gar kein Brot. Das heißt nicht, dass das Brot nicht da ist, aber sie essen es nicht. Und was ist das Brot, von dem sie so wenig essen? Auch diese Antwort ist einfach und naheliegend. Jetzt sind wir irgendwie eingeschlafen. Da. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 35: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Jesus ist das einzige Brot, das unseren tiefen Hunger nach Leben stillen und sättigen kann. Und es gibt keinen Ersatz für dieses Brot. Nicht das Lesen der Bibel, nicht das Halten von Regeln und Geboten, nicht die Mitarbeit in der Gemeinde, nicht die Verkündigung der guten Botschaft. Nichts, was wir tun, kann dieses Brot ersetzen, kann unseren Hunger, kann unsere Sehnsucht nach Leben stillen. Das kann nur Jesus selbst. Und auch die vielen scheinbaren Brotersatzstoffe, die uns diese Welt anbieten möchte, können den Hunger in uns nicht stillen. Und ich bin sicher, wir alle haben das schon tausendmal probiert und probieren es jeden Tag aufs Neue. Aber die Erfahrung ist immer wieder dieselbe. Weder die nächste Gehaltserhöhung, noch die Beförderung, das neue Auto, der exklusive Urlaub, die neue Liebe, das lang ersehnte Baby. Es kann den Hunger nicht stillen. Keine schlechten Dinge, aber sie machen nicht satt, weil sie nicht Leben sind. Leben, das ist nur einer. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Ja, aber wenn Jesus das Brot ist, dann kann es doch keine Brotknappheit geben. Dann ist doch genug Brot für alle vorhanden. Hat Jesus nicht selbst gesagt, naja, vielleicht habe ich es auch gar nicht da in der Folie. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ja, das hat er gesagt in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das Brot ist vorhanden. Es ist im Überfluss vorhanden. Moment. Also die Antwort auf unseren Hunger ist so einfach. Warum sollten dann so viele Menschen noch Hunger leiden? Wieso hungern viele Christen, wenn die Lösung des Problems A. offensichtlich, B. einfach zu haben und C. auch noch im Überfluss angeboten wird? Nun, darauf gibt es sicherlich viele Antworten. 5 habe ich heute Morgen für euch ausgesucht, die mir besonders dringlich erscheinen. 5 Gründe, warum wir hungrig bleiben. Erstens, wir verwechseln Jesus mit Religion oder mit frommer Aktivität. Wer von euch kennt noch Salzteig? Salzteig. Ja, das geht, da sieht man die Generation. Also als ich klein war, also klein, so 12, 13, 14, 15, da hat man mit Salzteig gebastelt. Es ist so eine Art Tonersatz oder Fimo konnte man auch kaufen. Der Salzteig wurde benutzt, um Dekorationsobjekte zu basteln. Die konnte man dann aufhängen und anmalen und was weiß ich nicht alles. Und dieser Salzteig, das hat vor allem uns Kinder frustriert. Der sah aus wie richtiger Teig, so Plätzchenteig. Und den haben wir eigentlich immer gern gegessen, während Mama Plätzchen backte. Aber dieser Salzteig, der hat einfach widerlich geschmeckt, weil er bestand im Wesentlichen aus Wasser, Mehl, Salz. Das schmeckt scheußlich. Und wenn man ihn gebacken hat im Backofen, dann wurde er steinhart. Salzteig ist wie Religion. Fromme Aktivität, die ist wie Salzteig. Nur dass Religion, glaube ich, viel besser schmeckt als Salzteig. Sie kann dem wahren Brot einer echten, lebendigen Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus täuschend ähnlich sehen. So ähnlich, dass wir den Unterschied selbst kaum erkennen. Aber sie hat nichts mit dem Original zu tun. Sie stillt weder unseren Hunger, noch kann sie uns Leben geben, ja, sie wird auf Dauer sogar krank machen und wir werden uns dann die Zähne ausbeißen. Ich hatte eben in diesem Zitat schon einige dieser frommen Aktivitäten vorgelesen. Aber eine Sache möchte ich noch mal exemplarisch uns vor unsere Augen stellen, damit ihr begreift, dass das real ist, dass es ein reales Problem ist. Jesus hat die Schriftgelehrten und die Pharisäer genau damit konfrontiert. Er sagt ihnen in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Die Bibel zeugt von Jesus. Jesus ist in der Bibel zu finden, aber das Lesen der Bibel allein genügt nicht. Die Bibel lesen ist nicht dasselbe wie eine Beziehung zu Jesus zu haben. Und darum geht es. Es geht darum, mit Jesus in Beziehung zu treten. Wir müssen zu ihm kommen, nicht zur Bibel. Wir müssen mit ihm leben, nicht für ihn arbeiten. Wir müssen ihn haben, seine Weisheit, seine Kraft, sein Leben. Ja, sein Leben. Und das führt mich zu dem zweiten Grund, warum wir oft unseren Hunger nicht gestillt bekommen. Wir glauben nicht oder verstehen nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Viele Christen bleiben in ihrer Beziehung zu Jesus bei Karfreitag stehen. Vielleicht wisst ihr nicht genau, was ich meine. Deswegen habe ich einen kleinen Selbsttest für euch vorbereitet. Ich stelle euch 4 Fragen. Erstens, und du gibst dir die Antwort in deinem Still, so im Stillen, für dich selbst. Erstens, wodurch wurdest du gerettet? Zweitens, was heißt es, errettet zu sein? Wozu musste Jesus am Kreuz sterben? Welche Bedeutung hat die Auferstehung Jesu für deine Errettung? Ich weiß, es geht jetzt schnell, aber es sind ja doch sehr elementare Fragen. Ich hoffe, ihr habt für euch so eine Antwort zurechtgelegt. Nein, vergleichen wir das mal mit dem, was hier häufig als Antwort genannt wird. Wodurch wurdest du errettet? Durch den Tod Jesu am Kreuz. Das klingt doch richtig, oder? Was heißt es, errettet zu sein? Jesus starb für meine Sünden, damit ich einen Platz im Himmel habe. Ist doch nicht falsch, oder? Wozu musste Jesus am Kreuz sterben? Zur Vergebung meiner Sünden. Und welche Bedeutung hat die Auferstehung für meine oder deine Errettung? Ja, ich bin schon im Himmel, meine Sünden sind vergeben. Ja, ich meine, es ist ja schön, dass er auferstanden ist, ich freue mich auch, aber was hat das mit meiner Errettung zu tun? Wenn es dir so geht, dann ist das dein Problem. Aus dem Blickwinkel Gottes besteht das Problem eines Menschen nämlich nicht nur darin, dass er ein Sünder ist, der Vergebung bedarf. Der Mensch hat ein viel größeres Problem. Er ist tot. Und weil er tot ist, braucht er Leben. Jesu Tod am Kreuz kann zwar unsere Sünde wegnehmen, aber er kann uns noch kein Leben geben. Nur weil Jesus auferstanden ist und lebt, können auch wir vom Tod ins Leben übergehen, indem wir ihn, das Leben, in uns aufnehmen. Das ewige Leben ist nicht ein Es, ein Etwas, das ist keine Substanz. Das ewige Leben ist die Beziehung mit Jesus, mit dem aus dem Tod ins Leben zurückgekehrten, auferstandenen Herrn. Wir brauchen eine Beziehung zu dem lebendigen, auferstandenen Herrn Jesus. Eine Beziehung allein zu Jesus, dem Gekreuzigten, wird unser Hunger nach Leben nie stillen können. Der dritte Grund, den ich nennen möchte, findet sich vor allem bei solchen Christen, die die ersten Hindernisse, die ich gerade genannt habe, schon weitgehend ausgeräumt haben. Aber möglicherweise nicht nur die. Drittens, wir verwechseln Beziehungsstatus mit Beziehung. Verzeiht mir einige platte und offensichtliche Vergleiche. Brot im Haus zu haben, ist nicht dasselbe wie Brot zu essen. Verheiratet zu sein, ist nicht dasselbe wie eine glückliche und erfüllte Ehe zu führen. Kinder und einen Ehepartner zu haben, ist nicht dasselbe wie ein erfülltes, harmonisches Familienleben. Sich bekehren, sich taufen zu lassen, sich einer Gemeinde anzuschließen, ist nicht dasselbe wie eine lebendige Beziehung mit Jesus zu pflegen. Es genügt eben nicht, bei Facebook oder WhatsApp in mein Profil zu schreiben, dass ich Christ bin, um erfülltes Leben zu haben. Surprise, surprise. Wer hätte das gedacht? Viertens, wir verwechseln den Geber mit seinen Gaben. Wir alle haben irgendwelche Vorstellungen in unserem Kopf und noch viel mehr in unserem Herzen, mit denen wir uns etwas vorstellen, wenn wir den Begriff Leben oder gar erfülltes Leben hören. Irgendwelche Assoziationen verbinden wir damit. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann füllen wir diesen Satz mit genau diesen Erwartungen, Wünschen, Träumen und Assoziationen. Manche denken an Gesundheit, Freiheit, ein gutes Auskommen, ein harmonisches Familienleben, wiederum erwarten eher eine Erweckung, Zeichen und Wunder geschehen, Menschen bekehren sich, Kranke werden gesund, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote werden auferweckt. Das ist Leben. Wir wünschen uns Gebetserhörung, wir wünschen uns Erfolg in der Gemeinde und wenn geht, auch noch im Beruf, Bestätigung in unserer Arbeit, Wachstum. Ja? Aber was ist, wenn Jesus uns von all dem nichts geben möchte? Weil er will, dass wir zuerst begreifen, dass nichts, aber auch gar nichts von all dem, was wir uns wünschen, etwas mit dem Leben zu tun haben, das wir brauchen. Nichts von dem oben genannten ist verkehrt, schlecht oder gar sündig. Aber all diese Dinge bleiben Dinge und sie haben nichts mit dem wahren Leben zu tun. Das Leben ist eine Person. Das Leben ist Jesus. Es fällt uns wahnsinnig schwer, diese Beziehung zu leben und zu genießen, ohne ständig auf das zu schielen, was Jesus alles für uns tun könnte, was er alles mit uns tun könnte, was er alles durch uns tun könnte. Wir sind Aktionsmenschen. Wir sind Genussmenschen. Und wir sind so wenig Beziehungsmenschen. Aber Jesus sucht zuallererst Beziehungsmenschen. Hans-Peter Reuer hat einmal eine Geschichte erzählt, die das, fand ich, sehr schön illustriert. Er ist nach ungefähr 10 Jahren Leben mit 3 Kindern, zum ersten Mal nochmal mit seiner Frau allein in Urlaub gefahren. Die Kinder waren so groß, dass sie das mal erduldet haben, einige Zeit von den Eltern getrennt zu sein. Und sie sind nach Spanien, wo es schön warm ist, wo die Sonne scheint, haben sich ein Hotel gemietet. Und dort unten, sagt er, gab es plötzlich nichts mehr, was sonst das Leben mit seiner Frau ausgemacht und gestaltet hat. Keine Kinder, kein Tauernhof, keine Arbeit, kein Telefon, keine Frühstückspension, um die sich die Frau gekümmert hat. Es war alles weg. Und er hatte nur sich und seine Frau. Und aus diesem engen Rahmen, wo nur noch die Beziehung zu seiner Frau da war, er merkte, wie er schon am nächsten Morgen ausbrechen wollte. Er sagte, okay, was machen wir jetzt? Was tun wir heute? Und sie sagte, wir tun gar nichts. Und er sagte, wie, wir tun gar nichts? Ich kann ja nicht die ganze Zeit hier sitzen und dich anschauen. Man sieht nicht so schlecht aus, aber das ist kein tagesfüllendes Programm. Aber seine Frau war an der Stelle unerbittlich und hat gesagt, nein, wir machen nichts. Was ich jetzt sage, sagt er nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sagt, wir genießen die Zeit, die uns geschenkt wurde, um endlich wieder miteinander zu reden, um wieder tiefer zu erfahren, was uns ausmacht, was uns bewegt, was uns auf dem Herzen liegt. Aber das war unglaublich schwer. Er sagt, unter Tränen haben sie das in dieser Zeit neu lernen müssen, diese Beziehung zueinander zu leben und ihr die erste Priorität zu geben. Ich fühle mich da total getroffen, wenn es um meine Beziehung zu Jesus geht. Gibt es so eine zweckfreie Beziehung? Gibt es so einen Raum in meinem Leben, wo ich nur Zeit mit ihm verbringe, um seiner selbst willen, ohne was von ihm zu wollen, ohne was für die Gemeinde zu wollen, ohne für andere zu beten, ohne irgendetwas in dieser wichtigen Welt zu bewegen? Jesus ist das Leben, nicht die Gaben, die er schenkt, nicht die Gebetserhörung und nicht das Wachstum der Gemeinde. Ich finde das eine unglaublich schwere Lektion. Und komme zum letzten Grund. Vielleicht fragst du dich, guckst mich jetzt schon seit, weiß nicht, 20 Minuten viel zu lange an und denkst, wovon redet der Typ da eigentlich? Also mir geht's gut, ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme, ich bin zufrieden. Zufrieden mit mir, mit meinem Leben, mit Jesus, mit der Gemeinde. Ich will dir kein Problem einreden, um Himmels Willen. Aber ich möchte noch einen letzten Punkt zu bedenken geben. Den solltest du prüfen. Wenn dir der Schuh nicht passt, zieh ihn nicht an. Aber es gibt Menschen, die haben das natürliche Gefühl für ihren Hunger verloren. Ihr Körper geht zugrunde, aber sie spüren den Hunger gar nicht mehr. Und das kann uns auch geistlich so gehen. Jesus wendet sich in den 7-Cent-Schreiben als letztes an die Gemeinde in Laodicea mit folgenden Worten. Ich habe es jetzt mal gekürzt, einige Dinge weggelassen, um es auf den Punkt zu bringen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du das eine oder das andere wärst, doch du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Aber du weißt gar nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Alle, die ich gern habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach darum ernst und ändere deine Einstellung. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein und wir werden miteinander essen. Ich mit ihm und er mit mir. Die Menschen in Laodicea dachten, es wäre alles in Ordnung. Sie waren zufrieden mit sich und ihrem Leben. Aber Jesus stand draußen vor der Tür. Das Brot war draußen und im Innern herrschte Hungersnot. Aber sie haben es noch nicht mal bemerkt. Wo stehst du heute Morgen? Ich wünsche mir von Herzen, dass du in Bethlehem bist, dass dein Haus angefüllt ist mit Brot bis unter den Rand und du dich morgens, mittags und abends nach Herzenslust satt essen kannst und es auch tust. Aber vielleicht ist bei dir auch Hungersnot. Dann geh zu dem, der das Brot des Lebens ist. Lass dich nicht hindern und lass dich nicht aufhalten. Vielleicht bist du aber auch schon in Moab. Vielleicht merkst du heute Morgen, dass du deinen eigenen Weg gegangen bist, dass du dein Erbteil verlassen, dass du das, was Gott dir anvertraut und was Gott dir geschenkt hat, aufgegeben hast, weil du an anderer Stelle dachtest, Leben zu finden. Wenn es dir so geht, dann hoffe ich, dass du so handelst wie Naomi. Und sie machte sich auf und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir so danken, dass du das Brot des Lebens bist. Für jeden von uns, für jeden, der heute Morgen hier sitzt. Danke, Herr, dass wir nichts tun müssen, dass du nichts von uns erwartest, außer dass wir das, was du uns geben möchtest, dich selbst annehmen, uns für dich öffnen, dich einladen als der lebendige, auferstandene Herr in unser Leben zu kommen. Danke dafür. Amen.